Deutschlandfunk zur Diskussion.
Selten war ein Wahlkampf in den USA so ereignisreich. Der eine Kandidat wird strafrechtlich verurteilt und entgeht knapp einem Mordanschlag. Der andere steht wochenlang unter Druck, weil er für viele zu alt ist. Und dann räumt er am Ende doch noch das Feld mit einer Mitteilung aus dem Corona-Exil. Und so heißt es jetzt für die Präsidentschaftswahl im Herbst in den USA: Donald Trump gegen Kamala Harris. Bidens Vizepräsidentin hatte innerhalb kürzester Zeit genügend Delegierte hinter sich, um im August offiziell von der Demokratischen Partei nominiert werden zu können. Welche Chancen hat Kamala Harris? Welche Wählergruppen sollte sie ansprechen? Und wie sollten die Republikaner auf diese neu gemischten Karten reagieren? Es gibt mal wieder einiges zu besprechen und das tun wir heute Abend. Ich bin Sina Fröndrich und ich freue mich auf meine vier Gäste. Das sind Doris Simon, unsere Frau in Washington. Sie beobachtet diesen sehr besonderen Wahlkampf. Im WDR-Studio Bonn begrüße ich Norbert Röttgen, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Guten Abend nach Washington und nach Bonn.
Einen guten Abend.
Guten Abend.
Stormy Annika Mildner ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Direktorin des Aspen-Instituts in Berlin. Und Michael Wertz beobachtet die US-Politik aktuell am Center for American Progress, einer Denkfabrik, die den Demokraten nahesteht. Auch Ihnen beiden herzlich willkommen.
Schönen guten Abend nach Deutschland.
Hallo, ich freue mich, mit dabei zu sein.
Doris Simon in Washington, es macht sich jetzt mitunter in sozialen Netzwerken, auch hier in Deutschland, so eine Art Kamala-Harris-Euphorie breit. Sängerin wie Beyoncé unterstützen sie. Haben die Demokraten in ihr jetzt sowas wie eine neue Lichtgestalt gefunden?
Naja, das ist natürlich auch die Schönheit des Anfangs, ne? Aber Tatsache ist auch, wenn man sich zum Beispiel den Auftritt von ihr anschaut, gestern Abend in Milwaukee, das war zum ersten Mal seit ganz langem beim Spitzenkandidaten, in dem Fall Spitzenkandidatin der Demokraten, wieder richtiger Wahlkampf. Das hatte man zuletzt nur bei Donald Trump so erlebt. Da war Mordsenergie in dieser Sporthalle, ungefähr 3000 Leute. Harris, die früher als Rednerin oft schlecht war, war absolut präsent, ging Donald Trump viel direkter an, als Joe Biden das getan hatte, unter anderem mit dem Hinweis, als frühere Staatsanwältin kenne sie diesen Typus. Und die Leute sind mitgegangen. Das ist es. Und außerdem ist es natürlich der Aufbruch dieses, jetzt machen wir Wahlkampf, nach den nicht nur Wochen der Lähmung seit Joe Bidens desaströsen TV-Duell-Auftritt, sondern auch den Monaten vorher schon, wo ganz vorsichtig, aber immer lauter doch wurden und von den Wählern und Wählerinnen schon sehr lange der Wunsch, wir möchten jemand anderen als Joe Biden.
Michael Wertz, Doris Simon sagt eine Mordsenergie. Ist das vielleicht jetzt diese Kandidatur von Harris so eine Art Booster auch für die Demokraten? Oder würden Sie sagen, es ist eher problematisch, weil es auch kein offenes Verfahren mit mehreren Bewerbern gegeben hat?
Ja, das Verfahren war nicht perfekt, aber es ist, was es ist. It is what it is, wie wir hier sagen. Die zeitliche Konstellation hat das nicht anders zugelassen. Aber es gibt einen großen Energieschub bei gleichzeitig auch der Sorge darum, ob Kamala Harris eine landesweite Kampagne tragen kann. Frau Simon sagte das ja schon. In Wisconsin hat es die größte Wahlveranstaltung seit 2012 gegeben. Das Geld rauscht nur so rein. Stand heute Mittag, Spenden seit Sonntagabend $126 Millionen. Interessant, 1,4 Millionen Spender und über 60% davon erstmals engagiert finanziell in einer Kampagne. Es ist so, dass nicht nur innerhalb der Demokratischen Partei große Erleichterung zu spüren ist, sondern die Kandidatur von Kamala Harris auch weit darüber hinaus Energie freigesetzt hat.
Norbert Röttgen, CDU-Politiker. Vergangene Woche bestimmte hier auch in Deutschland eher Donald Trump die Schlagzeilen. Jetzt ist es Kamala Harris. Vergangene Woche haben auch einige Trump schon sicher im Weißen Haus gesehen. Kanzler Scholz sagt heute, es ist gut vorstellbar, dass Harris gewinnt. Was sagen Sie?
Ja, ich glaube, Prognosen sind jetzt noch ein bisschen früh. Man kann nur den Moment beurteilen, aber der kann sich natürlich fortentwickeln und tragen. Ja, und das, was beide ja vorher schon gesagt haben, das ist, jetzt stellt man Dynamik, Energie auf demokratischer Seite fest. Das war bislang überhaupt nicht so. Sie ist 20 Jahre jünger und hat einen guten Aufbruch erzeugt. Ich glaube, das kann man sagen. Der ist in der Partei da, er ist bei Wählerinnen und Wählern da und er hat auch die Öffentlichkeit, die nationale und internationale Öffentlichkeit ergriffen. Aber ein Wahlkampf dauert jetzt, der Wahlkampf dauert jetzt noch ein paar Monate. Hier die Choreografie ist auch nicht schlecht für die Demokraten. Im August ist ja das, was die Republikaner gerade letzte Woche hatten. Das ist nochmal dann ein großes Medienereignis, große Gemeinsamkeit und Entschlossenheit wird dort gefeiert werden. Also es ist wieder offen, so würde ich sagen. Also solange Biden nach der ersten Debatte Kandidat geblieben war, auch dann etwas stur war, da war eigentlich, da war sozusagen schon die Stimmung, wir haben verloren, können nicht gewinnen. Und jetzt hat sich das total gewendet. Euphorie ist, glaube ich, sogar Enthusiasmus da. Und jetzt muss es tragen. Das ist noch zu früh, glaube ich, um es jetzt zu beurteilen. Aber die Demokraten haben wieder eine echte Chance. So viel, glaube ich, kann man sagen.
Stormy Annika Mildner vom Aspen-Institut. Wie schauen Sie auf diese Dynamik, die jetzt von den Vorrednern auch beschrieben wurde?
Ja, tatsächlich ganz ähnlich. Kamala Harris ist eben deutlich jünger und dynamischer als Biden. Und was sie gut kann, ist, sie spricht eben Bevölkerungsgruppen an, die in den letzten Monaten eben immer weniger begeistert waren von Biden. Und das sind jüngere Menschen, das sind schwarze Amerikaner, das sind Latinos. Und auf diese kommt es letztendlich an. Das sind wichtige Wählergruppen eben für die Demokraten. Und wenn man sich die Umfragen in diesen Gruppen gerade jetzt anschaut, dann ist die Begeisterung eben deutlich gestiegen. Noch ein zweiter Punkt, der wirklich auch für sie spricht, ist, dass sie bei einem Thema ein klares Profil hat und entwickelt hat und damit tatsächlich auch die letzten 2 Jahre schon unterwegs war in den USA, und das ist das Thema Abtreibung, Recht auf Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch, und das ist eben auch ein Thema, was für die demokratische Wählerschaft total wichtig ist. Und was wir gerade eben auch gehört haben von Michael Wertz, sie ist eine gute Wahlkampfspendensammlerin, und Wahlkämpfe in den USA sind nun mal enorm teuer, und auf dieser Strecke noch von heute bis dann zu den Wahlen am 5. November wird noch eben einiges an Geld fließen müssen, und da zeigt sie sich bisher jetzt relativ erfolgreich, und sie hat eben die Unterstützung von vielen Demokraten, von den Delegierten, ja, und eben auch von vielen führenden Demokraten.
Doris Simon? Geld und Unterstützung von Demokraten hilft, aber meiner Meinung nach wird ganz viel davon abhängen, ob Kamala Harris auch die Wähler, die er jetzt noch, also nicht die Wähler, die bei Trump sind, die wird sie nicht überzeugen, aber die Wähler, Wählerinnen, die ihr skeptisch oder zögernd gegenüberstehen, die aber eben auch keine glühenden Anhänger von Donald Trump sind oder von dem, was er aus Amerika machen will, ob sie da noch einige überzeugen kann. Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, ob sie ihre Botschaft rüberbringt. Denn die Republikaner werden von jetzt an sie nicht nur für alles mitverantwortlich machen, was in den letzten 3,5 Jahren waren. Die holen natürlich auch alles raus, was sie im Wahlkampf 2020, das war ihr erster sehr unglücklicher Präsidentschaftswahlkampf, gesagt hat. Und damals hat sie sich, es war die Zeit von Black Lives Matters, sehr, sehr links positioniert für amerikanische Verhältnisse. Und das kommt nicht gut an bei der Mitte. Auf der anderen Seite, die neueste Umfrage zeigt, vor einer Woche noch waren nur 4% der Wechselwähler unentschieden. Und nach der neuesten Umfrage sagt jeder Fünfte, vor allem Frauen, sagen, ich weiß nicht, vielleicht doch die Demokraten.
Michael Wertz, wie sehen Sie das? Kann Kamala Harris die Unentschiedenen ansprechen? Und welche Rolle spielt das Thema Schwangerschaftsabbrüche, Abtreibungsgesetze dabei? Kann das wirklich Massen mobilisieren?
Absolut. Das Thema Frauenrechte und Abtreibungsrechte ist das Thema, mit dem diese Wahlen wahrscheinlich gewonnen oder verloren werden. Für Kamala Harris ist das eine komplizierte Konstellation. Sie hat ja 2019 sich in dem Wettbewerb gestürzt, in den Vorwahlen der Demokraten, wollte dort als Präsidentschaftskandidatin sich positionieren, war finanziell gut ausgestattet mit über 40 Millionen Dollar und hat dann eine ziemliche Bauchlandung hingelegt und musste im Dezember 2019 schon das Handtuch werfen, bevor die Vorwahlen überhaupt losgingen. Also es gibt sozusagen auch berechtigte Fragen, ob sie eine Kampagne auf dieser nationalen Ebene managen und tragen kann. Das wird sich zeigen in den nächsten Wochen und Monaten. Auf der anderen Seite ist das, was jetzt an Energie freigesetzt wurde, doch bemerkenswert und auch, ich muss sagen, etwas überraschend. Natürlich gibt es nie einen Tag, der so gut ist wie für Politiker, wie der Tag nach der Nominierung. Aber es gibt jetzt über 100.000 neue freiwillige Kampagnenmitarbeiter. Die Biden-Kampagne hat in den wichtigen Wechselwählerstaaten im Mittleren Westen schon über 250 Büros mit über 1.300 Mitarbeitern. Dort ist die Infrastruktur der Demokratischen Partei sehr viel besser als die von Donald Trump und J.D. Vance. Und es wird jetzt darauf ankommen zu sehen, ob man Kamala Harris in der Öffentlichkeit einführt, einführen kann und es schafft, von demokratischer Seite die Diskussion weg von Personen und Altersfragen hin zu den großen politischen und gesellschaftspolitischen Themen zu bewegen. Eine Sorge innerhalb der Partei ist, dass die republikanischen Angriffe, die Frau Mildner gerade erwähnte, dass die Demokratische Partei linksradikal sei, sozialistisch, zu schwulenfreundlich, Kriminelle ins Land lasse, nicht genug Ölbohrstellen erlauben will, dass diese Angriffe an Joe Biden alle abgeprallt sind. Und die Frage ist jetzt, bleibt da was an Kamala Harris hängen und ist sie anfälliger für diese harsche und auch sehr radikale und zum Teil persönliche Kritik?
Norbert Röttgen, vielleicht an Sie die Frage. Michael Wertz hat es gerade gesagt, dass es auch ein bisschen überraschend ist, mit welcher Dynamik Kamala Harris da jetzt in diesen Wahlkampf startet als Kandidatin. Warum ist sie denn so blass geblieben aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Wahrnehmung unter Joe Biden? Oder hat Joe Biden sie auch bewusst blass gehalten?
Also das erste Element hat auch, glaube ich, etwas mit Erleichterung zu tun. Dass ihr jetzt viel Wind in die Flügel bläst, dass auf einmal schlagartig alles wieder anders ist und neu möglich ist. Ja, und man muss sagen, ihre Performance als Vizepräsidentin, darüber bestand und besteht, glaube ich, kein großer Streit im Land und außerhalb des Landes. Die war nicht gut, die war blass. Sie ist dort nicht als wirkliche starke Persönlichkeit hervorgetreten. Das, glaube ich, gehört zu dieser Bilanz. Es ist zweitens allerdings auch eigentlich relativ typisch, dass mit nur in Ausnahmefällen der Vizepräsident wirklich eine politische eigene Rolle spielt. Das kommt schon mal vor. Das war bei Al Gore, glaube ich, der Fall. Es war in fataler Weise bei Dick Cheney der Fall, würde ich sagen. Aber es ist eher die Ausnahme. Eigentlich bleibt keine große Rolle. Und drittens würde ich auch schon sagen, dass es fair ist zu sagen, dass das Verhältnis zwischen Präsident und Vizepräsident nicht super war und dass auch Biden ihr, ich würde es so formulieren, bewusst nicht Gelegenheit gegeben hat, sich zu profilieren, wahrscheinlich auch schon immer im Hinblick auf eine mögliche Konkurrenz für die zweite Amtszeit, zu der er ja entschlossen war. Und da hat kein Präsident und auch Biden in dem hohen Alter ein Interesse daran, dass der Vizepräsident starkes nationales Profil entwickelt. Aber das Talent dazu, es zu entwickeln, immerhin war sie ja und ist sie Vizepräsidentin, das hat sie auch nicht wirklich gezeigt. Also sie hat auch absolut Schwächen gezeigt in ihrer Amtszeit.
Da würde ich zum Teil aber widersprechen. Sie hat absolute Schwächen gezeigt, unbedingt. Ich bin nicht sicher, dass das mit dem so weit ging im Verhältnis Biden-Harris, wie Sie es gerade geschildert haben. Aber ich persönlich hatte im letzten Jahr zunehmend den Eindruck, dass sie an Profil gewinnt, nämlich mit dem, was Michael Wertz schon erwähnt hat, mit dem Thema Kampf gegen Abtreibungsverbote. Da ist sie im ganzen Land unterwegs gewesen und hat da zunehmend ihr Thema auch gefunden als Vizepräsidentin, mehr noch als bei den Bürgerrechten, den Wahlrechtsbeschränkungen. Insofern hat sich in manchen Bevölkerungsgruppen das Bild von ihr schon leicht geändert zu vorher, wo wirklich gar nichts da war.
Ja, ich will aber nicht.
Herr Röttgen noch kurz und dann gerne Frau Mildner.
Ja, ich würde sagen, am allermeisten hat der Supreme Court dieses Thema geschaffen durch seine dadurch, dass er das traditionelle Urteil Roe gegen Wade gecancelt hat und sozusagen eine neue Rechtslage geschaffen hat. Damit ist dieses gesellschaftliche Streitthema geschaffen worden. Und das ist ein Thema der Demokraten insgesamt. Das verkörpert auch Frau Harris sehr gut. Aber da teile ich auch nicht ganz die Meinung von Michael Wertz zu glauben, dass das ist ein Mobilisierungsthema, gerade auch bei Frauen, keine Frage. Aber dass das in den 7 Swing States das wahlentscheidende Thema wird, daran habe ich erhebliche Zweifel, sondern das werden andere Themen sein.
Und deswegen wollte ich an der Stelle auch kurz reinspringen, weil ich sehe letztendlich drei Schwachstellen von ihr. Die erste Schwachstelle ist das Thema illegale Einwanderung und Krise an der Südgrenze zu Mexiko. Die Republikaner stellen sie ja quasi da als Bidens Immigrationszarin. Das ist sie in dem Falle nie gewesen. Sie ist nie so stark mit dem Thema beauftragt worden. Aber letztendlich hat sie schon einiges für in der Biden-Administration eben zum Thema gemacht, war auch in Mexiko, in anderen mittel- und südamerikanischen Ländern und hatte eben für Änderungen in den Gesetzgebungen dort geworben, um das Thema illegale Einwanderung eben einzudämmen. Und das zweite Thema, was ich als Schwachstelle sehe, ist das Thema Inflation. Also letztendlich ist ja die wirtschaftliche Lage ganz gut mittlerweile in den USA, teilweise sogar besser als bei uns. Aber die Lebenshaltungskosten sind eben relativ hoch noch. Auch wenn die Inflationsdynamik deutlich abgeschwächt ist, ist es einfach immer noch für die Amerikaner so viel teurer als vor der Covid-Pandemie, Nahrungsmittel zu kaufen, den Tank zu füllen vom Auto und eben auch die Gesundheitskosten zu tragen. Und das wird ihr teilweise eben auch angelastet als Teil des Biden-Teams. Und die dritte Schwachstelle, die ich tatsächlich sehe mit Blick auf die Swing States und die Mitte-konservativeren Wähler, ist, dass sie eben sehr progressiv ist. Sie ist eine schwarze Frau und sie steht eben für viele Themen, die bei den bei den Konservativen eben eher negativ aufstoßen. Und das sind die drei Punkte, wo ich glaube, dass sie stärkeres Profil entwickeln muss und dann aus der Defensive rausgehen muss. Und gerade bei der wirtschaftlichen Lage und Inflation habe ich das tatsächlich auch das letzte Jahr immer mehr beobachtet, dass sie versucht, Profil zu entwickeln. Sie war ja auch mit einer Tour in den Swing States damit unterwegs und sie sagt immer mehr zu ökonomischer Chancengleichheit. Also ich denke schon, die Schwächen sind erkannt und für sie ist es jetzt eben an der Zeit und für die Demokraten, diese Schwächen aktiv auszugleichen.
Also Stormy Midner hat jetzt hier so einige Punkte aufgefächert, vielleicht mal in die Runde weitergegeben und gefragt, kann Kamala Harris, können die Demokraten dann, ich sag's jetzt mal ganz verkürzt, bei der Arbeiterklasse punkten, jetzt auch gerade nachdem Trump vergangene Woche J.D. Vance als sein Vize nominiert hat, können die Demokraten da noch was holen und wenn ja, wie? Herr Wertz, vielleicht fangen wir bei Ihnen an.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Frage so stellen würde, weil das der zentrale Punkt der Trump-Unterstützer bezieht sich ja nicht auf das, was wir hier häufig etwas euphemistisch Low Information Voters oder Lower Middle Class, also sozial Benachteiligte, die von der Veränderung der Manufakturindustrie besonders betroffen waren. Das sind, wenn man großzügig ist, 12 bis 14 Millionen Stimmen. Donald Trump hat aber über 70 Millionen Stimmen bekommen oder über 75 Millionen Stimmen. Und die Frage ist, was passiert mit diesen über 60 Millionen Wählerinnen und Wähler, die aus prosperierenden, gut gestellten, häufig aufgeklärten, konservativen Mittelschichten kommen, die jetzt zum dritten Mal am 5. November Donald Trump die Stimme geben werden. In einem Land, wo wir de facto Vollbeschäftigung haben, die Inflation trotz hoher Nahrungsmittelpreise sich absenkt und die ökonomischen Wachstumsdaten deutlich besser sind als in Europa. Aber die Leute sich von Donald Trump in eine Richtung bewegen lassen, dass sie fantasieren, das Land stünde vor der Apokalypse und bräuchte ein ganz anderes System. Also das ist sozusagen hier, glaube ich, eine etwas andere Gemengelage als nur die Frage, was passiert mit der Arbeiterklasse. Viele Leute in diesem Bereich sind, glaube ich, auch für die Demokraten verloren. Das ist ungefähr zwei Drittel, ein Drittel, wenn man den Wahlforschern glauben darf. Ein wichtiger Punkt ist hier aber auch, dass Donald Trump mit der Benennung von J.D. Vance als sein Vizepräsidentschaftskandidat wahrscheinlich einen strategischen Fehler gemacht hat. In der siegestrunkenen Stimmung des Nominierungsparteitages in der vorvergangenen Woche. Denn J.D. Vance bringt nichts Neues hinzu zur republikanischen Koalition. Er ist ein 40 Jahre jüngeres Abziehbild oder 30 Jahre jüngeres Abziehbild des Präsidenten. Und mit einer Nominierung von Nikki Haley beispielsweise wäre diese Konstellation für die Demokraten sehr viel schwieriger gewesen, als das der Fall ist.
Dann drehen wir es doch vielleicht mal um und fragen, wen könnte Harris mitnehmen in dieses Rennen? Da sind ja diverse Namen. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber mich würde interessieren, was würden Sie empfehlen? Vielleicht auch Frau Midner an Sie die Frage, mit wem sollte Kamala Harris in das Rennen gehen? Wer sollte Vize werden?
Wir haben es ja gerade schon gehört, der Vize oder der Running Mate wird eben so ausgewählt, dass er bestimmte Schwächen ausgleicht des Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin. Was eben Kamala Harris machen muss, ist tatsächlich die Arbeiterschicht, die Working Class, die Blue-Collar Workers in den Swing States ansprechen. Und deswegen glaube ich schon, dass es wahrscheinlich nicht auf ein zweifaches Female Running Pair hinauslaufen wird, sondern zum einen auf einen Mann, wahrscheinlich auf einen weißen Mann und einen aus den Swing States. Und da gibt es ja eine ganze Reihe, die mittlerweile schon im Gespräch sind. Das ist zum Beispiel Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania. Das ist Mark Kelly, Senator von Arizona. Dazu gehört auch der Gouverneur von Kentucky. Und sie alle, oder auch der Gouverneur von North Carolina. Und was sie alle eben mitbringen, sie kommen aus wichtigen Swing States. Und sie gleichen eben aus meiner Sicht eben eine ganze Reihe von den Schwächen von Kamala Harris aus. Und letztendlich kommt es natürlich auch immer so ein bisschen auf die Chemie zwischen den Kandidaten an. Und auch da haben wir bisher von den Vieren, die ich gerade genannt hatte, relativ positive Signale gehört, dass sie auf jeden Fall Kamala Harris als Kandidatin unterstützen.
Ja, und da, glaube ich, wird es interessant sein zu sehen, wen sie am Ende nimmt. Es gibt ja inzwischen ein ganzes Team um den früheren Justizminister Eric Holder, die die Kandidaten wirklich total durchprüfen, finanzielle Geschichten, ihr ganzes Vorleben, Privatleben, um sicher zu sein, dass da nachher nichts Unangenehmes rauskommt. Da wird es interessant sein zu sehen, ob Kamala Harris wirklich mehr auf die Blue Wall, also die Industriestaaten mit den Arbeitern setzt, eben wie Pennsylvania, und dann einen Gouverneur aus Pennsylvania nimmt. Nur, das muss man einfach so sagen, wie es ist, Josh Shapiro ist Jude. Und eine schwarze Frau und ein Jude, das sehen viele als eine riskante Kombination, auch 2024 in Amerika. Oder ob sie sagt, sie will das Potenzial in den südlichen Staaten, die zum Teil Swing States sind wie Arizona, zum Teil aber auch ziemlich weit weg inzwischen wie North Carolina, sie will das weiter ausreizen, weil eben ja die Rede war von den 60 Millionen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kampagne da ein größeres Potenzial sieht bei der Mittelschicht, bei denjenigen, die ein bisschen Angst davor haben, dass mit den Demokraten wieder ihnen das Geld weggenommen wird. Kamala Harris ist ja auch mal dafür eingetreten, die Steuersenkung aus der Trump-Zeit wieder umzukehren und ähnliche Dinge. Ob da nicht mit Kandidaten wie Roy Cooper aus North Carolina oder eben diesem sehr beliebten Senator Mark Kelly, der auch mal ein Astronaut war, das ist natürlich etwas, was viele Leute erreicht, ob sie da nicht einen anderen Akzent setzen wird.
Pierre Evert, welchen Akzent würden Sie setzen?
Ja, ich glaube, ich würde sozusagen, möchte das nochmal betonen, die Wahlen werden in den Vororten der großen Städte gewonnen, in den Wechselwählerstaaten im Mittleren Westen. Wir sprechen davon Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, letztlich nicht in der Arbeiterklasse, weil das einfach numerisch sich sozusagen um eine ganz andere Größenordnung handelt. Das Interessante ist, dass die demokratischen Senatskandidatinnen und Kandidaten in diesen Wechselwählerstaaten im Mittleren Westen im Schnitt netto um 10% besser abschneiden als Joe Biden. Das heißt, Kamala Harris hat da wahrscheinlich Potenzial, noch die Unterstützung auszubauen, weil es gab dort in diesen Bundesstaaten eine ganze Reihe von sogenannten Split-Ticket-Voters, also Leute, die gesagt haben, mein demokratischer Senator oder der Gouverneur, den finde ich gut oder die finde ich gut, aber für Joe Biden werde ich meine Stimme nicht abgeben. Ähnliches gibt es auf der republikanischen Seite. Das sind die sogenannten Double Haters, also Leute in USA, 25% der Wähler, die hassen beide Kandidaten und sagen, für die will ich nicht abstimmen. Diese Dynamik wird sich unter Kamala Harris unter Umständen verändern. Allerdings, das muss man auch sagen, ist sie natürlich aus den Augen vieler Konservativer ein Produkt der Eliten der West- und Ostküstenpolitik und macht sich dadurch angreifbar. Und sie hat bisher auch noch wenig Möglichkeiten gehabt, wirklich im Mittleren Westen mit den Leuten sozusagen direkt zu reden. Sie hat außerhalb Kaliforniens noch keine Wahl gewonnen und muss sich wirklich in diesem neuen politischen Konstellation erst einmal beweisen.
Wir reden jetzt wieder viel über Köpfe. Sie haben alle schon Themen angesprochen, die wahlentscheidend sein könnten, mobilisieren könnten. Frau Mildner, haben Sie Hoffnung, dass es am Ende in diesem Wahlkampf, wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns, tatsächlich auch irgendwann mal um Themen gehen wird?
Na, ich denke schon, dass sich die Kandidaten zu bestimmten Themen nochmal also deutlich positionieren werden und dass Kamala Harris eben auch das wichtige Thema Abtreibung in den Vordergrund stellen wird. Ich fürchte aber, dass es tatsächlich weiterhin sehr stark um die Köpfe gehen wird und ihr Auftritt und ihre Persönlichkeiten und letztendlich bei den Running Mates auch. Grundsätzlich denke ich, das, was die Wähler aber auch umtreibt, sind eben das wichtige Thema wirtschaftliche Lage, Inflation, Lebenshaltungskosten, Recht auf Abtreibung und Immigration. Also ich glaube, das sind die Themen, die tatsächlich, wenn wir über Themen sprechen, einen Einfluss auf die Wahlentscheidung haben.
Was wir jetzt gestern Abend beim Wahlkampfauftritt von Kamala Harris auch gehört haben, ist, sie hat sich da ja auch in ihrer Rede klar deutlich an Donald Trump abgearbeitet. Es gehe darum, ob das Land Freiheit und Rechtsstaatlichkeit wolle oder Chaos und Angst. Ist das eine Strategie, die in diesem Wahlkampf förderlich ist oder befördert das eher ein Wir gegen die und am Ende Polarisierung und Spaltung in den USA, die damit festgeschrieben wird? Herr Röttgen, wie schauen Sie auf diesen ersten Auftritt von gestern Abend?
Ich glaube, dass das der Ton ist, den wir bis zum Wahltag hören werden. Und ich gehe davon aus, dass das auf beiden Seiten ein ganz starker, nahezu extremer Anti-Wahlkampf werden wird, bei dem beide Seiten vor allen Dingen sagen, dieser andere oder diese andere, die werden dieses Land ruinieren. Das ist dann nicht mehr unser Amerika. Und das wird von beiden Seiten aus ganz extreme, persönliche, polarisierende, zum gehässige Angriffe geben. Und das wird aus meiner Sicht der Ton dieses Wahlkampfes sein. Und den hat Kamala Harris auch gestern ja auch geradezu natürlich für sie vorgegeben. Ihr Beruf war der einer Staatsanwältin und ihr Gegner ist ein verurteilter Straftäter, der 20 Jahre älter ist. Er wiederum wird die Themen, die eben auch genannt worden sind, vor allen Dingen wird er sagen, sie hat bei zwei zentralen Themen steht sie für eine alte, gescheiterte Politik. Nämlich, es ist alles viel teurer geworden unter dieser Administration, unter dieser Vizepräsidentin und dem Präsidenten. Und die Immigration und die Migrationsfrage ist völlig gescheitert. Das werden die beiden Angriffe von der Seite sein. Kamala Harris ist für das konservative Lager, sehr ideologisch konservative Lager, noch viel, viel mehr natürlich ein rotes Tuch als das der, soll ich mal sagen, moderate Joe Biden gewesen ist. Und darum, glaube ich, wird es ein Wahlkampf von ganz ausgeprägter Polarisierung und persönlichen Angriffen werden.
Zu dem letzten Punkt ganz schnell noch ein Zitat, und zwar vom einflussreichen republikanischen Senator Steve Daines. Der sagte wörtlich, sie ist kein irisch-katholisches Kind, das in Scranton aufgewachsen ist. Das ist Joe Biden. Sie ist eine Liberale aus San Francisco. Und für konservative Republikaner gibt es wenig, was schlimmer ist.
Käme denn jetzt an dieser Stelle, wenn wir uns die Strategie der Demokraten angucken, eine etwas andere Rolle zu, um eben diese Polarisierung im Wahlkampf nicht weiter fortzuschreiben? Oder kann man es ihnen gar nicht verdenken, dass sie genauso auf Angriff schalten?
Ja, ich würde vielleicht sagen, dass natürlich das, was Norbert Röttgen gerade beschrieben hat, die Staatsanwältin gegen den Straftäter, ist natürlich, it's too good to be true, nicht? Das ist natürlich eine Positionierung, die einfach prima funktioniert. Aber es gibt auch sozusagen weiterreichende politische Gründe, die sozusagen stärker objektiv sind, nämlich durch die ideologische Engführung der Republikanischen Partei in den letzten 10 bis 15 Jahren, die sich auf weiße, ethnonationalistische und zum Teil auch außerhalb des Verfassungsspektrums befindliche Positionen berufen hat und das auch bei dem Parteitag in der vorvergangenen Woche noch einmal ganz stark in den Vordergrund gestellt hat, bis hin zu Fantasien der Deportation von 11 Millionen Illegalen. Das würde bedeuten, wir würden alle verhungern hier, weil alle Restaurants schließen müssten, der expliziten Androhung der Verfolgung von politischen Andersdenkenden durch eine politisierte Justiz, dass diese Verhärtung dazu geführt hat, dass die Demokratische Partei, die Koalition der Demokratischen Partei politisch ungeheuer breit aufgestellt ist. Die repräsentiert auf deutsche Verhältnisse, grosso modo übertragen von der linken SPD über grüne FDP bis hin zur rheinischen CDU 3,5 Parteien. Und dort jetzt zu einer Einigung zu kommen und diese Partei zu mobilisieren und in einem Land von kontinentaler Ausdehnung mit 340 Millionen Leuten in 50 Bundesstaaten multipliziert mit den ethnischen Gruppen den so wichtigen Wählermobilisierung zu schaffen, da ist natürlich Donald Trump das beste Adhäsionsmittel, das die Demokraten sich wünschen würden. Insofern gibt es auch objektive Gründe dafür, einen Lagerwahlkampf zu führen. Allerdings überbaut durch die Themen Frauenrechte, Verteidigung der Demokratie und aufgeklärte Sozial- und Wirtschaftspolitik.
Wird dieses Bild, was wir jetzt auch gezeichnet haben, nochmal aufmachen, verurteilter Straftäter gegen eine Staatsanwältin. Frau Mildner, wenn man das von Deutschland aus sich so anschaut und auf diese Formel bringt, kommt man ja vielleicht auch zu dem Ergebnis, na, der kann die Wahl ja eigentlich nicht so schwer fallen. Wie sehr ist das hier in Deutschland manchmal auch Wunschdenken oder wie wenig haben wir hier verinnerlicht, warum Menschen Donald Trump wählen in den USA?
Ich glaube, dass wir mittlerweile ein deutlich besseres und differenzierteres Bild haben. Und ich habe in den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe in den letzten Tagen, nicht gehört, also von tatsächlich keinem gehört, dass sie davon ausgehen, dass die Wahl quasi für Kamala Harris schon gewonnen ist. Mhm. Ganz im Gegenteil, wie Michael Wertz am Anfang auch gesagt hat und auch Herr Röttgen, es kann eben noch relativ viel passieren in diesen letzten rund 100 Tagen. Und wie gesagt, Kamala Harris hatte eben auch eine ganze Reihe von Schwächen. Und das bedeutet, dass sich unsere Bundesregierung nach wie vor auf zwei Szenarien vorbereitet und vorbereiten muss und darüber hinaus auch nicht nur den Blick alleine auf den Präsidenten oder Präsidentschaftskandidatinnen wirft, sondern eben auch auf den Kongress, also was passiert im Repräsentantenhaus, wie verändern sich vielleicht die Mehrheiten, was passiert im Senat und auch zunehmend eben starken Blick auf die Bundesstaaten wirft, was ist dort los im Hinblick auf die Gouverneure, auf die Landtage, wie sind dort die Mehrheitsverhältnisse und was bedeutet das dann eben auch für die Politik und die Policies, die dann ergriffen werden. Und deswegen, also ich habe nicht das Gefühl, dass man sich jetzt gerade tatsächlich einschießt, schon auf Kamala Harris und die Vorbereitungen für eine Trump-Administration zur Seite lässt, sondern dass das Bild doch deutlich differenzierter und verständnisvoller für die USA und was dort passiert mhm. geworden ist.
Herr Röttgen, wie sehen Sie das? Was würden Sie Ihrer eigenen Partei da empfehlen, sich sozusagen vorbereiten auf Trump, vorbereiten auf Harris? Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze bei Ihnen in der CDU.
Nein, da gibt es keine unterschiedlichen Ansätze.
Ich hörte, es gab ein wenig Kritik an der Reise von Jens Spahn vergangene Woche zum Republikanerparteitag.
Klar, aber das ist ein anderes Thema. In der CDU bestreitet keiner und es gibt auch keinen, der nicht kritisiert, dass in der Regierung eine unzureichende Vorbereitung auf die absolute vorhandene, auch immer noch vorhandene Möglichkeit einer Wahl von Donald Trump stattfindet. Das wird dann schockartig eine völlig neue Sicherheitslage in Europa bedeuten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass dann jegliche Unterstützung für die Ukraine wegfällt, dass Europa und Deutschland in völlig anderer Weise gefordert ist. Das ist die Position und gleichzeitig die Kritik der CDU. Das Zweite, was aber bei uns auch unsere Position ist, es ist auch geboten für den Fall, dass die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, gewählt wird. Denn auch dann wird es nicht dabei bleiben, dass die USA und die amerikanische Mehrheit, die Steuerzahler in Amerika, bereit sind, der Nummer eins Sicherheitsversorger in Europa zu sein und zu bleiben, wie das im Kalten Krieg der Fall war. Das heißt, auf uns kommt so oder so, in dem einen Fall in einer Schockvariante, in dem anderen Fall in einem geordneten, aber nicht lange hinausgezögerten Prozess, in einem zügigen Prozess, eine neue sicherheitspolitische Herausforderung zu, die sich auch nicht mal andeutungsweise etwa jetzt in dem kommenden Haushalt abzeichnet oder auch nur andeutet. Und darin sind wir einig und das ist völlig klar, für Deutschland und Europa bedeutet diese Wahl ganz schnell oder etwas weniger schnell eine völlige Veränderung unserer eigenen politischen Notwendigkeiten auf dem Gebiet von Sicherheit und Außenpolitik.
Also losgelöst von dem, wer erfolgreich ist am Ende, wer gewählt wird.
Nicht völlig, aber ja.
Sie haben es beschrieben, unterm Strich kommt es aufs Gleiche hinaus. Sehen die anderen das ähnlich?
Ja, ich gehe davon aus, da gibt es keinen Widerspruch, ja. Egal ob mit Kamala Harris oder mit Donald Trump. Natürlich in dem Ausmaß völlig anders, aber das Europa, und im Stil. Und natürlich alles anders, aber die Richtung, ja.
Michael Wertz, ich würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen. Oder wollen Sie noch kurz was zu dem sagen?
Ja, ich hab ja schon deutlich hörbar geseufzt. Also ich glaube, das ist nicht eine Stilfrage, sondern eine Trump-Regierung ist ein qualitativ unterschiedliches Biest. Das ist Regime Change, der von den Trump-Unterstützern und der Heritage Foundation und seinen ehemaligen Weißhaus-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier geplant wird. Und ich glaube auch, mein Eindruck hier in Washington ist, mit den Dauerbesuchen der europäischen Politiker und Regierungsangehörigen, dass für meine Begriffe sehr viel zu viel Energie auf Versuche, mit dem Trump-Lager ins Gespräch zu kommen, vergeudet wird, weil auch die Illusion, dass man, wenn man jetzt nett ist zu Leuten, dann vielleicht 5% weniger Strafzölle aufgebrummt bekommt im Fall einer Trump-Regierung, ich auch für illusorisch halte nach den Erfahrungen der 4 Jahre nach 2016 und viel zu wenig darauf orientiert wird, was für eine sozusagen viel Flut an Initiativen in Sachen Klima, Infrastruktur, Afrika, Politik, internationale Institutionen, Verteidigung von einer demokratischen Regierung auf die Europäer zukäme. Also insofern glaube ich, ist da eher das Ungleichgewicht in die andere Richtung. Was die Trump-Administration angeht, eine mögliche Trump-Administration, ich glaube, das muss man sehr deutlich sagen, was das bedeuten würde für unser Land hier in Sachen Zölle und Handeln, in Sache Rechtsstaatlichkeit, in Sachen der Entflechtungen, in Solidarisierung in internationalen Kontexten, bis hin zu Verwerfungen hier innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft, ist überhaupt nicht absehbar und dafür kann man auch nicht planen. Also ich finde das vernünftig, dass man überlegt, wie man in Europa und in Deutschland jetzt Haushalte gestaltet, um sich besser zu positionieren, was Verteidigung, Entwicklung und andere Politik angeht. Aber zu glauben, dass man auf eine Trump-Administration sich vorbereiten könne, und das sei dann eine Entweder-oder-Frage, es ist entweder die eine Partei oder die andere, das ist illusorisch. Es geht hier explizit um das, was die Heritage Foundation die Dekonsolidierung des politischen Systems nennt, bis hin zur Schließung von ganzen Behörden, 140.000 neuen ideologisch geprüften Beamten, dem Austritt aus OECD, Weltbank, IWF, die Entsolidarisierung mit der NATO. Also sozusagen die Liste ist endlos lang, das kann man alles nachlesen und das ist auch sozusagen zur Genüge jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon analysiert. Worden. Eine ganz fatale Situation, in der wir uns befinden, die völlig unkalkulierbar und mit traditionellen Mitteln politischer Planung nicht einzuhegen ist.
Ich glaube, da sind wir uns auch einig, Herr Wertz. Darum ging es nicht. Es ging eher darum, dass in Europa so oder so Dinge anders werden und dass sie natürlich in einem ganz anderen Ausmaß anders werden, nicht nur in Europa, sondern vor allem hier in den USA, was Sie gerade beschildert haben. Ich glaube, darüber herrscht doch Einigkeit, oder?
Und Frau Mildner, Sie wollten sich auch noch zu Wort melden.
Ja, genau. Also wir haben ja schon die Erfahrungen von den 4 Jahren Trump-Administration und bei vielen Politikfeldern war es eben ausgesprochen konfliktual. Wir haben es gerade gehört, bei der Handelspolitik war es wahnsinnig schwierig. Die Zölle auf Stahl und Aluminium, die Androhung von Zölle auf Automobile, aber auch in anderen Bereichen, gerade in der Klima- und Energiepolitik, war es eben wirklich schwierig. Und die Kooperation und die guten Beziehungen, die wir versucht haben, eben weiter aufrecht zu erhalten aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Regierung, waren dann eben auf anderen Ebenen. Das waren die Ebenen der Bundesstaaten und vor allen Dingen auch die Städte. Und das würde ich eben auch erwarten unter einer möglichen zweiten Trump-Administration, dass diese Beziehungen eben weiter dann gestärkt werden müssen. Denn es gibt ja durchaus eben viele Initiativen in den Städten, in den Bundesstaaten, was erneuerbare Klimatechnologien und Klimawandel eben anbelangt, aber eben auch andere Bereiche, wo man gut kooperieren kann. Und das ist eben etwas, worauf man sich schon, also denke ich, vorbereiten soll. Und diese Beziehungen muss man eben stärken. Und das geht nicht ad hoc, sondern da muss man längerfristig früher anfangen und eben auch kontinuierliche Netzwerke schaffen.
Und die gibt es ja auch durchaus nach Berlin.
Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, Herr Wertz. Sie haben vorhin über Wähler gesprochen, die Apokalypse fürchten. Vielleicht können Sie das noch mal ausführen, diesen Gedanken.
Mhm. Ja, vielleicht nur noch eine Fußnote, wenn das erlaubt
ist. Sehr gerne,
ganz kurz, genau. Zu dieser Dimension der politischen Kontexte auf den Bundesstaaten, die Stormy Mildner gerade ansprach. Das ist völlig richtig. Aber Auch hier ist die neue Trump-Administration aufgestellt, um Bundesmittel, das ist alles sozusagen schriftlich niedergelegt, Bundesmittel insbesondere für öffentliche Schulen, soziale Nothilfen, für die öffentliche Gesundheitsfürsorge und die Gesundheitsfürsorge und Krankenhausfürsorge für Ältere und Pensionäre als Waffe einzusetzen, um demokratisch regierte Bundesstaaten zur Einhaltung der Trump-Agenda zu zwingen. Das Gleiche gilt für Katastrophenschutz. Also Trump hat damals 20 Milliarden Dollar Katastrophenschutzhilfe für Puerto Rico zurückgehalten aus politischen Gründen. Er hat die Katastrophenhilfe für die Waldbrände in Kalifornien versucht zurückzufordern. Man darf sich das sozusagen nicht schönreden. Die Verwerfungen werden enorm sein. Was die Wählerinnen und Wähler der Trump-Republikanischen Partei angeht, das ist ein soziologisches Phänomen, das nicht einfach zu erklären ist. Nicht? Er hat sozusagen dieses Wunder geschaffen, dass Leute gleichzeitig sich als Mitglieder der Elite und der Masse fühlen können. Nicht, dass er quasi mit den Verschwörungstheorien und den Dauerlügen Leute in einen Diskurs von Eingeweihten hineinzerrt und gleichzeitig sagt, wir sind viele, ihr könnt stolz darauf, weiß zu sein, und in gewisser Weise damit auch Rationalisierungen schafft einer weißen Bevölkerungsschicht. Und ich wiederhole das, aufgeklärter, prosperierender Mittelschichten, die auf die Tatsache, dass sie nach 200 Jahren nun endlich ihre illegitimen Privilegien basierend auf ihrer Hautfarbe verlieren, darauf mit einem primordialen Urschrei antworten, der sagt, die Verfassung, das Land, alles muss sozusagen niedergerissen werden und neu beginnen. Und das sind ganz schwierige Dimensionen, weil die ideologische Weltsicht ist so weit abgelöst von den konkreten gesellschaftlichen gelebten Erfahrungen, dass da politisch kaum noch zu vermitteln ist.
Das Problem, Entschuldigung, der Demokraten ist aber zusätzlich noch ein anderes, nämlich dass die Wahlkampfmanager von Donald Trump nicht erst seit heute, sondern seit langem unterwegs sind bei anderen Bevölkerungsgruppen, die Demokraten immer automatisch als ihre betrachtet haben, vor allem Hispanics, Latinos, aber eben zum Beispiel auch afroamerikanische Männer, recht erfolgreich sind. Und wenn man sieht, dass 3 von 5 US-Bürgern keinen College-Abschluss haben und diese sehr gezielten Kampagnen da durchaus verfangen, es geht nicht nur um Stärke, es geht auch um Wirtschaftspolitik, es gibt vieles, es werden viele negativer, die diese Menschen empfinden gegenüber den Demokraten, genutzt in den Kampagnen. Das ist jenseits all dessen, was Sie beschrieben haben und natürlich zutrifft, ein zunehmendes Problem für Demokraten in allen Bundesstaaten.
Und wenn ich da noch kurz ergänzen darf, eben bei dem wichtigen Thema der Hispanics, der Latinos, dass es eben auch keine homogene Wählergruppe ist, sondern dass es einen großen Anteil in dieser Wählergruppe gibt, die eben eher dem konservativen Lager oder konservative Werte eben vertritt. Und da das Thema Abtreibung und Recht auf Abtreibung eben auf eine andere Seite einspielt. Und das sind eben auch Erkenntnisse, da würde ich Frau Simon absolut zustimmen, die für die Demokraten eine Herausforderung darstellen, auf die sie eben auch reagieren müssen.
Also haben wir das Wählerspektrum nochmal aufgefächert. Herr Röttgen, was Herr Wertz beschrieben hat, diese ideologischen Anhänger von Trump. Wir sprechen immer darüber, was ist, wenn Trump die Wahl gewinnt. Was ist denn, wenn er sie verliert? Wie werden er und seine Anhänger damit umgehen? Was glauben Sie da eher? Was befürchten Sie vielleicht auch?
Also insgesamt, wenn er noch mal regiert oder auch noch mal verliert, das Level an Aggressivität und Ressentiment ist bei ihm und seinen Anhängern noch mal deutlich gesteigert, als das in der ersten Amtszeit war. Und wenn er verliert, dann wird er noch weniger als beim ersten Mal diese Niederlage akzeptieren. Und auch in seiner Anhängerschaft, von der ja ein beachtlich großer, unverständlich großer Anteil ja überzeugt ist, dass schon die erste Niederlage ein Betrug war, also bei dem letzten Mal, und Biden die Präsidentschaft gestohlen hat. Das sind ja enorme Anteile von Anhängern, die das glauben, die und noch mehr werden sagen, ein zweites Mal dürfen wir das nicht zulassen. Also, dass das akzeptiert wird, oder ich kann es auch präziser sagen, dass eine Niederlage von Trump ohne Gewalt abgeht, das kann ich mir kaum vorstellen.
Vor allem sind diesmal die Vorbereitungen schon getroffen. Die sind nicht nur rund um Donald Trump getroffen, die sind in ganz vielen Bundesstaaten auch getroffen, wo es neben vielen anständigen Zuständigen für die Wahlen, auch auf unterem, mittleren Level, gibt es eben auch Menschen, die bereit sind, dann einen Stock in die Speichen zu tun und eben dann die Wahl nicht zu bestätigen. Das ist noch anders als vor 4 Jahren. Das wird noch gefährlicher.
Sehr düstere Aussichten zum Ende unserer Diskussion. Unsere Diskussion heute nach Bidens Rückzug. Welche Chancen hat Harris gegen Trump? Herzlichen Dank an diese Runde, an unsere Gäste, die Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon in Washington gerade gehört, der CDU-Bundestagsabgeordneten Norbert Röttgen, Stormy Annika Mildner, Direktorin des Aspen-Instituts in Berlin und Michael Wertz vom Center for American Progress, einer Denkfabrik, die den Demokraten nahesteht. Ihnen allen herzlichen Dank für den Gedankenaustausch. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ich verabschiede mich und wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke.